viele Menschen, auch wie du sagst, negativ wie positiv, die wissen nicht im Alter natürlich von 20 Jahren, was sie wirklich werden wollen. Manche wissen das, viele nicht. Mit 30 Jahren nicht. Ich kenne aber auch, und das sind mit die super interessante Leute, die wissen mit 50 eigentlich noch nicht, wo sie nächstes Jahr arbeiten werden. Das kann so oder so sein.
Verrückte.
Das können die sein, die völlig frustriert sind, die tun mir leid, weil die haben dann eben doch den falschen Beruf gewählt offensichtlich. Und andere sagen, ich bin völlig offen für alles. Und wenn jetzt, das sind die interessanten Typen eigentlich. Und die kommen auch immer irgendwie durch. Also ich glaube auch, dass das Leben wandelt sich. Man muss auch flexibel sein. Und man sollte rechtzeitig dann reagieren, wenn man erkennt, dass man eigentlich nicht richtig ist.
Willkommen zu einer neuen Folge von Medizinliebe. Ich bin Johannes Wosiland und heute ist Dr. Frank Michael Meyer zu Gast. Noch besser, ich durfte ihn in seiner Praxis in Tübingen besuchen. Also für all die, die es hören, auf dem YouTube-Video kann man mich und Frank in seiner Praxis sehen. Als anerkannter Experte in Implantologie und Parodontologie führt Frank eine 17-Mann starke Praxis in Tübingen, die sich durch eine patientenzentrierte Behandlungsphilosophie und den Einsatz minimalinvasiver Techniken auszeichnet. Frank setzt sich für den Erhalt der Zahngesundheit ein und bevorzugt Therapien, die auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Seine Überzeugung, dass die medizinische Ethik und das Patientenwohl über dem Profit stehen sollten, macht ihn besonders. Er kritisiert die Überregulierung und Bürokratie im deutschen Gesundheitssystem, die seiner Meinung nach Innovationen hemmen und Fachkräfte sowie Unternehmen zur Abwanderung veranlassen. Seid gespannt auf das Interview. Es geht direkt los mit Frank und mir, euer Johannes von Medizinliebe. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns, liked uns und erzählt anderen von unseren Inhalten. Und jetzt geht's direkt rein ins Interview. Bis denn. Ja, sehr cool. Also erstmal vielen Dank, dass es so spontan geklappt hat. Und gerne. Ich habe, vorab würde ich gerne die Frage stellen, bevor wir direkt eintauchen in deine Welt. Wie kam es eigentlich dazu, dass du die Praxis vom Heiner Weber übernommen hast?
Oh, das stimmt nicht. Ich habe sie nicht vom Heiner Weber übernommen.
Ach so, ja, das, weil das du warst eigentlich Student, oder? Du warst
Ich war Student bei Heiner Weber. Also Professor Weber hatte ja die Prothetik hier übernommen in Tübingen, als ich gerade angefangen habe zu studieren. Mhm. Beziehungsweise er hat sie dann, war die Vorklinik gerade neu fertig. Was für uns super war, weil die Ausbildung ganz hervorragend war damals. Wir hatten Phantomköpfe zur Verfügung, das war ganz innovativ und von daher war das wirklich ein Bringer, hat mir sehr viel persönlich gebracht, man hat einen guten Einstieg bekommen. Ich fand die Ausbildung damals sehr intensiv und gut und dafür bin ich ihm auch dankbar. Ich habe noch später viel bei ihm reingeschaut und viel von ihm mitgenommen. Also er hat es zum Beispiel ermöglicht, den Studenten in die Privatsprechstunde zu gehen, bei seinen Patienten mitzugucken. Und er hat auch erklärt und ich fand das sehr gut. Mhm. Und er ist auch einer der Professoren, die wirklich sehr viel am Patienten gearbeitet haben. Ja, also er hat ein enormes Arbeitspensum gehabt. Dann war es so, dass wir uns komplett aus dem Blick verloren haben und er... oder beziehungsweise wir uns wieder gesehen haben auf dem Weg zu einer Fortbildung. Da haben wir uns dann angefreundet. Bis dorthin war es halt mein ehemaliger Professor und innerhalb kürzester Zeit haben wir uns dann angefreundet. Und nachdem er eben emeritierte hier in Tübingen, hat er gefragt oder kamen wir zusammen und hatten dann die Idee, dass er ja bei mir weiterarbeiten wollte, weil er suchte einen Platz, um seine Patienten weiter betreuen zu dürfen und zu können.
Ach,
und so hat sich
so
das ergeben.
Ja. Okay.
Und er hat dann quasi so ein bisschen die Praxis in der Praxis gemacht, weil er hat also hier dann angefangen zu arbeiten, um eben seine Patienten dezidiert zu betreuen. Ja, und wir haben halt drumherum das an Logistik und Mitarbeit ermöglicht, was notwendig war.
Ach, stark.
So kam das.
Okay.
So kam das.
Ah, okay, das wusste
also
ich
eigentlich
nicht.
Ist die Idee bei einem Bier entstanden, wo er sagt, er muss... irgendwie möchte er seine Patienten weiter betreuen und an der Klinik wird das wohl schwierig auf Dauer und dann hat sich der Weg hier in die Praxis ergeben.
Ach stark. Und dann hat man sich immer noch weiterhin gegenseitig unterstützt.
Na natürlich. Dann, ja. Also wir unterstützen uns gegenseitig in der Arbeit und Ja, ich hätte mir natürlich nie gedacht, dass ich, als ich damals ein kleiner Student war, dass ich das mir irgendwann so enden kann, dass Professor Weber in meiner Praxis mitarbeitet. Das ist natürlich
ein Ritterschlag.
Also oder? ich finde schon, ja. Mhm. Wir haben unser freundschaftliches Verhältnis erhalten, trotz der Zusammenarbeit. Das ist auch wichtig. Und ja, wir wissen viel voneinander mittlerweile. Er bekommt mein Leben mit, ich bekomme sein Leben mit und da unterstützen wir uns auch gegenseitig.
Cool. Ich habe dich vorher gefragt, über was du sprechen möchtest und dann hattest du gesagt, naja, die Entwicklung, Niveau der Medizin ist ein Thema, worüber du was sprechen kannst.
Ja, Niveau der Medizin oder der Zahnheilkunde, das fiel mir jetzt nur ein, weil ich gerade von einem Kongress zurückkam, wo es sehr viel um Implantologie ging und zwar Implantologie in dem Sinne, dass das Implantat den Vorrang hatte vor allem anderen. Und das finde ich heute eine Entwicklung im Allgemeinen der Medizin, dass mittlerweile nur noch geschaut wird, was wirft Profit ab. Und das wird auch gemacht. Und das wird immer schlimmer. Und das sehe ich gar nicht so das Problem bei den Kollegen. Die müssen reagieren. Jeder, der selbstständig ist, muss schauen, dass er mit seinem Unternehmen durchkommt. Ich sehe das Problem mehr allgemein gesellschaftlich und von der politischen Entwicklung. Es gibt für sinnvolle Medizin wenig oder kein Geld und invasive Medizin wird bezahlt. Und deshalb ist so mein Eindruck, läuft diese ganze Entwicklung dahin. Es wird nur noch gemacht, was eben Umsatz bringt und das ist nicht zum Wohle der Patienten. Auf die Zahnheilkunde angewandt, jetzt gerade im Bereich Implantologie, ist momentan in aller Munde diese All-On-Versorgungen. Also man versorgt ganze Kiefer auf Implantaten, 4 bis 6 bis 8 Implantate, die dann eingesetzt werden. Und dann stören Zähne häufig für dieses Konzept. Und mittlerweile sind wir meines Erachtens schon so weit, dass Zahnerhalt nicht mehr durchgeführt wird, weil die Leute gar nicht mehr ausgebildet werden darin, sondern es geht eigentlich mehr darum, Zähne möglichst loszuwerden, dass man Platz hat für die Implantate und dann ganze Kiefer eben auf Implantaten versorgt. Die Entwicklung ist ein Trend, der auch mit aus den USA rüberkommt. Ich war auf einem Kongress, der von Amerikanern und auch Kanadiern hauptsächlich gemacht wurde. Und da ging es in jedem Vortrag nur noch um All-On. Und wenn man die Ausgangssituation sieht, dann war es so, dass viele dieser Zähne wirklich erhaltbar waren, meines Erachtens. In 2, 3 Fällen war es auch so, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, überhaupt einen größeren Anteil der Zähne zu entfernen. Man hätte da, das waren PA-Patienten, also parodontal erkrankte Patienten, mit starkem Knochenabbau, das ist richtig, aber wenn man dort ordentlich behandelt, dann hätte man die sicherlich noch über Jahre hin mit ihren Zähnen erhalten können. Und dann heißt es immer, ja, die Patienten wünschen heute eine schnelle Lösung, alles soll sofort gehen in Vollnarkose, dann wird halt alles rausgerissen, Implantate rein. Ich glaube nicht, dass die Patienten so ticken. Ich glaube, dass die Patienten natürlich eine solide Lösung wollen, aber dass das dann getriggert wird durch das, dass man mit Parodontalbehandlung weniger verdient oder mit Endodontologie weniger verdient oder unsere Gebührenordnung eben da wenig hergibt. Und das halte ich für problematisch.
Wie ist dein Gefühl, wenn du das so mitkriegst und auf einer Fortbildung bist und genau darüber so gesprochen wird, All for One?
Ich mache es ja selber. Also wir haben dies jetzt, morgen kommt ein großer Fall, da wird die Restbezahlung tatsächlich entfernt und implantiert. Aber das sind wirklich Zähne, die nicht mehr erhaltbar sind. Und dann macht das auch Sinn. Und die Patientin möchte dann eben mit Zähnen, festsitzenden Zähnen gehen. Und das ist gut machbar, aber es ist halt ein Konzept unter vielen. Und es geht um die Ethik dabei. Also ich finde, der Zahnerhalt hat Vorrang. Die Zähne müssen erhalten werden, wo immer möglich und sollten auch erhalten werden. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich der Wunsch des Patienten. Also ich habe nichts anderes erlebt. Es kam noch keiner rein und sagte, ich möchte jetzt alle Zähne gerissen haben. Ich fühle mich nicht gut dabei, weiß aber, dass die ganze gesamte Entwicklung, ich finde das allgemein in unserer Gesellschaft auch momentan schwierig von vielen Entwicklungen her. Wir halten uns manchmal mit oberflächlichen Dingen auf und gehen nicht an den Kern. Man merkt das auch insgesamt an den Protesten, an den Reaktionen, dass alles recht extrem wird. Wir haben, finde ich, noch nie eine Zeit gehabt wie jetzt, wo so arg aufeinander geschossen wird und nicht mehr die Diskussion gesucht wird. Mhm. Und so ein bisschen haben wir das auch in der Zahnheilkunde, dass eben eher oberflächlich gedacht wird, was bringt Geld, das machen wir, Punkt, und der Rest wird ausgeklammert. Ich denke, wir müssen mehr, also ich bin grundsätzlich freiheitsliebend, ich denke, wir müssen die Freiheit haben, das zu machen, was Sinn macht, die Therapiefreiheit. Der Patient hat auch einen Anspruch auf eine freie Therapiewahl. Und wenn der Zahn erhaltbar ist, aber mit größerem Aufwand, dann muss das eben auch bezahlt werden. Also ich möchte, wie gesagt, jetzt nicht sagen, die Kollegen agieren da falsch oder wie auch immer. Das ist auch immer nur eine individuelle Meinung. Ich denke aber, Zahnerhalt muss bezahlt werden. Dann wird es auch gemacht. Und in der Medizin gibt es etliche Beispiele. Ja, heute Orthopädie spielt sich hauptsächlich im chirurgischen Bereich ab, weil das bezahlt wird.
Ich hatte heute Morgen ein Interview gehabt mit einem Controller, der heute im Factoring arbeitet und früher im Krankenhaus war. Und er hat tatsächlich gekündigt im Krankenhaus, weil das Kaufmännische immer über den Patientenwohl stand und er das nicht mehr ethisch, emotional akzeptieren wollte. Und er hat tatsächlich gesagt, das ist nicht etwas, was ich vertrete und ich muss da kündigen. Und daran sieht man schon, wenn das, ich glaube, da ist jetzt nicht die Zahnmedizin alleine betroffen, sondern Nein. Das ist durchweg auf allen Ebenen der Allgemeinmedizin, Krankenhäuser, überall genauso wird es gemacht. Eigentlich ziemlich schade. Wie würdest du, was könnte eine Lösung aussehen? Oder wie könnte eine Lösung aussehen?
Ich halte ganz wenig von Reglementierung. Unser gesamtes System ist überreglementiert. Und deshalb finde ich auch, fahren wir komplett gegen eine Wand. Und ich finde, wir laufen immer in noch mehr Reglementierungen hinein. Mhm. Alles wird gleich verboten oder eingeschränkt. Und dann muss es wieder kontrolliert werden. Und mittlerweile haben wir gefühlt mehr Kontrolleure als Leute, die überhaupt noch arbeiten in diesem Land. Und das ist schwierig. Also ich finde, also ich habe da etwas Frust, das ist so etwa 5 Jahre her, also vor Corona begann diese Erkenntnis bei mir, dass vieles nicht frei läuft und manche Entwicklungen waren da, wo man daneben steht und sagt, das macht doch gar keinen Sinn, was passiert hier? Ja, wir halten uns mit Diskussionen auf, die wirklich niemandem was bringen und versäumen es, unsere Infrastruktur in Ordnung zu halten beispielsweise. Ja, das passt nicht. Also da ist es schwierig, dass das so ein gesamtgesellschaftliches Problem. Meine Lösung ist nur die, ich denke, wir sind alle mündig. Das heißt, wir haben mündige Menschen, die Entscheidungen treffen, was sie wie, wo machen wollen und konsumieren wollen. Und das sollte man ihnen die Freiheit lassen. Und dementsprechend wird sich auch das Angebot anpassen von denjenigen, die entsprechende Leistungen jetzt beispielsweise Zahnheilkunde anbieten. Und wenn jetzt jemand sagt, ich arbeite so, dass ich die Zähne erhalten möchte, dann glaube ich, dass der viel Zulauf hat, aber dann muss er auch die Möglichkeit haben, seine Leistungen, sein Können abzurechnen. Und jemand, der beispielsweise zahnerhaltend tätig ist, der, wenn er das richtig gut macht, der muss genauso viel wissen wie jemand, der implantiert. Also muss er auch dasselbe Geld dafür verlangen dürfen. Und das geht momentan nicht.
Ja, das ist ein Bruchteil dessen wahrscheinlich, ne, was er für Zahnerhalt abbrechen kann.
Ein ganz, ganz einfaches Beispiel, gar nicht jetzt chirurgisch, sondern eine wirklich gute Füllungstherapie, also eine adhesive Composite-Restauration, die perfekt gelegt wird, die kann man nicht unterscheiden vom Zahn. Und haltbar, also ich habe Composite-Restaurationen, das waren sicherlich nicht die besten, gelegt vor 25 Jahren und ich habe noch Patienten von meiner Assistenzarztzeit, die nach wie vor zu mir kommen und die sind immer noch drin. Was wir halt von Anfang gemacht haben, Spanngummi, Mehrkomponenten-Adhesivsystem, ordentlich gearbeitet, alles nicht perfekt und trotzdem funktioniert es. Dort war es schon so zu diesem Zeitpunkt, dass das eigentlich verpönt war, fast unter Kollegen, wenn man halt nichts damit verdient. Also wurden Keramik-Inlays gemacht, die absolut gerechtfertigt sind in vielerlei Hinsicht, aber in vielen Fällen eben auch nicht, weil man trotzdem invasiver behandelt. Man bohrt in der Regel deutlich mehr weg vom Zahn, wie man müsste mit einer verklebten Restauration. Und das ist heute noch viel schlimmer geworden, weil es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Unsere Gebührenordnung ist stehen geblieben, sie ist nicht aktuell. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Bürokratie. Wir kommen nicht hinterher, Dinge zu aktualisieren. Es gibt auch zu viele Interessen, die da reinkommen. Ja, das spielt der Staat eine Rolle. Der Staat hat Beamte, die sind privat versichert. Würden wir die Gebührenordnung anpassen auf ein wirklich gutes Niveau, hätte unser Staat enorme Mehrkosten, um seine Beamten und die Gesundheitsleistungen für die Beamten bezahlen zu können. ist nur ein Faktor, aber es ist nicht immer nur der Leistungserbringer oder der Patient oder jeder spricht von Kosten sparen. Ich glaube, dass wir nicht Kosten sparen, sondern dass wir uns komplett falsch entwickeln. Mhm. Und das sieht man auch darin, dass Leute, die heute fit sind, die was können, sich in Deutschland nicht mehr niederlassen. Und Unternehmen flüchten gerade hier. Weil, also wenn ich die Gespräche, wir sind hier im Südwesten, wir haben in unserer Region die höchste Zahl an Patenten pro Kopf weltweit. Also das rührt aber nicht aus letzter Zeit, sondern aus der Vergangenheit. Ja. Automobilindustrie, 100 Jahre Textil, ja genau. Das kommt, also hat eine Geschichte. Und wenn man jetzt sieht, dass diese Unternehmer heute sagen, Deutschland lohnt sich nicht mehr, viele wandern aus, USA zumeist, weil dort wird, viele sagen sogar, sie mögen die Mentalität eigentlich nicht so wirklich und das ist ihnen zu oberflächlich, aber das, was sich hier entwickelt, geht genau in dieselbe Richtung. Aber dort haben noch die wirtschaftlichen Freiheiten. Und die USA wird geopolitisch gesehen, hat 10 gute Jahre vor sich, während jeder, den ich spreche hier, sagt, die nächsten 10 Jahre in Deutschland werden schlimm. Mhm. Ja, also es hat das Vertrauen fehlt total in die Wirtschaft.
Aber es ist spannend, dass aus deinem, also dass du genau davon sprichst, was ich auch miterlebe, dass viele meiner Kollegen, bekannte Freunde tatsächlich auswandern, weil die sagen, ich habe Energie, ich habe Kraft, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber ich fühle mich hier eher ausgenommen, als dass ich davon irgendwie einen Vorteil habe gegenüber einer Festanstellung. Und tatsächlich sind einige ausgewandert nach Dubai, in die Staaten auch, Zypern, Malta. Und die kommen halt dann mal her, Familienbesuch.
Richtig.
Und dann fliegen sie halt weiter. Und es ist egal, wo sie arbeiten. Die können mit ihren Geschäften, mit ihren digitalisierten Produkten überall arbeiten.
Genau. Wer sollte in Deutschland bleiben?
Zahnärzte.
warum der Zahnarzt? Weil das System funktioniert nicht gut. Ja, ich wollte zum Beispiel, das hat dann gewisse Gründe, warum ich das nicht gemacht habe, aber ich, für mich war von Anfang an klar, ich mag die Berge, ich wollte nach Österreich aufhören. Ich hatte mich schon erkundigt und wollte dort eine, die sagen ja, Ordination aufmachen, also dort eine Praxis gründen. Und ich wünschte mir heute, ich hätte das gemacht. Weil die Kollegen, die das zu der Zeit gemacht haben, das waren nicht viele, der große Schwung kam dann später, denen geht es allen hervorragend heute. Die haben lange nicht diesen Verwaltungsaufwand und Österreich ist uns ja sehr verwandt. Ja. Viele gingen natürlich auch in die Schweiz, aber die Schweiz, sagen wir nochmal, hat einen anderen Status als Österreich. Österreich ist auch EU-Land, ist schon mit uns auch in vielerlei Strukturen vergleichbar.
Ja.
Und trotzdem verdienen die Kollegen dort wesentlich besser. Würde ich natürlich auch gerne. Es geht ja auch um das Ego. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da nicht dran denke. Wir führen Wirtschaftsunternehmen und die müssen auch überleben. Aber wenn ich sehe, wie viel Energie wir hier verschwenden, die wir gar nicht an unsere Leistung, die eigentliche Leistung bringen, nämlich an den Patienten, sondern nur Verwaltung, irgendwelche abstrusen Hygieneauflagen, die man macht, aber keiner erkennt den Sinn dahinter. Vor allen Dingen die Abrechnung, die Komplexität mit den Versicherungen. Warum bin ich verantwortlich für irgendwelche Versicherungsleistungen in diesem System? Das geht mich überhaupt nichts an. Das ist dem Patienten seine Sache. In Österreich kann man ganz einfache Rechnungen schreiben. Man sagt, wir machen das und das und wir verlangen so und so viel dafür. Punkt. Das kann man handschriftlich auf einen Zettel schreiben, der Patient nimmt das mit und dann war's das. Und das wird danach auch abgerechnet oder vielleicht darüber diskutiert, warum man jetzt vielleicht mal teurer wurde oder auch nicht. Aber was wir hier haben, dass wir jede Kleinigkeit im Vorfeld quasi wissen müssten für eine Behandlung. Und wir machen hier relativ große, umfangreiche Behandlungen, die über ein, manchmal 2 Jahre gehen mit entsprechend Grundbehandlung dann die beispielsweise jetzt, wenn es Implantattherapien sind, Knochenaufbauten, die Implantation, die Abheilung, vielleicht kommt eine Bisshebung rein. Das heißt, wir arbeiten über Langzeitprovisorien und, bis dann die definitive Arbeit draufkommt, vergeht ein Jahr. Und im Endeffekt verlangt man von uns, dass wir alles, und wir machen, also wir planen das durch, nicht für die Versicherung, sondern für uns, für unsere Planung. Aber man kann doch nicht alle Eventualitäten immer festlegen. Das ist ziemlich verrückt.
Dafür ist der menschliche Organismus viel zu komplex, als dass man den über einen Kamm scheren kann. Ne?
Das auch,
ja. Heilungsprozess, genau. Knochen.
Mhm. Ja. Und das ist auch ein Thema des Systems. Wer heute überleben will, der muss standardisieren. Es wird alles gleich durchlaufen gelassen. Individualität hat keinen Platz mehr. Also wir entwickeln uns mehr denn je in jeder Hinsicht zu einem Sozialismus bei uns. Und Sozialismus finde ich, sozial ist gut, aber Sozialismus finde ich schlecht. Und, und da ist es egal, ob es um Nationalsozialismus geht oder momentan finde ich, leben wir im Ökosozialismus oder was auch immer man, wie man die diese
Veganismus.
Veganismus vielleicht, aber das ist jetzt auch eine individuelle Entscheidung. Ja, ja. Das kann ich alles akzeptieren, aber gewisse Interessengruppen, woher auch die immer kommen, nehmen Einfluss momentan auf unser System in einer Form, dass es nicht gut ist. Wir verschwenden Ressourcen auf Sachen, die uns nicht weiterbringen. Endlose Diskussionen. Da können wir jetzt viele, viele Dinge heranziehen. Und ich weiß, wenn ich die jetzt sagen würde, dann würde man vielleicht mit dem Finger auf mich zeigen, weil man setzt sich dann immer in Fettnäpfchen. Das ist das Nächste. Wir haben keine freie Meinungsäußerung mehr in diesem Land.
Ja. Was machst du speziell, weil es ja auch ein sehr negatives Gefühl, was dann mitschwingt, ne, auch im alltäglichen Leben und in dem Tun. Was machst du speziell für dich, um auch den innerlichen Frieden zu bekommen?
Das ist sehr schwer momentan. Aber das sind verschiedene Umstände. Wir bauen hier gerade in der Praxis und also ich investiere ja hier. Aber ich muss mich dann jeden Tag fragen, lohnt sich das eigentlich? Mache ich es wirklich richtig? Also es ist dann schwierig, den Frieden zu halten, weil auch so wenig funktioniert. Es ist nicht wie früher, dass man per Handschlag was ausmacht und das läuft. Es ist so, alles irgendwie, wenn man es nicht schriftlich fixiert, dann ist es quasi nicht geschehen, nicht ausgemacht. Das ist zum Beispiel auch ein Problem, dass ich das...
Der Handschlag.
Was ich gerne mache, ich arbeite viel zu viel. Da müsste ich runterkommen davon. Und der Ausgleich bei mir bedeutet dann, dass ich versuche, Sport zu machen, dass ich mal rauskomme, dass ich, im Winter laufe ich sehr gerne Ski, gehe mal Skilaufen oder gehe einfach nur mal spazieren, also dass ich schaue, dass ich rauskomme. Und was ich definitiv auch abgestellt habe, ist, dass ich immer weniger Medien konsumiere, weil ich das auch ziemlich verrückt finde, was da geht. Und leider muss ich dazu sagen, an erster Stelle Fernsehen, ARD, ZDF, Nachrichten und so weiter, höre und sehe ich quasi gar nicht mehr, weil ich nicht glaube, dass wir neutral informiert werden.
Ja, bist nicht der Einzige. Aber was ich sagen muss, trotz dem Gefühl, was du hast, die Stimmung hier in der Praxis, deine Mitarbeiter, da muss ich ehrlich sagen, Vorzeige-Mitarbeiter. Man kommt hier rein, die strahlen Freude aus, die haben Energie. Zumindest das, was ich wahrnehme, wenn ich hier reinkomme. Wie machst du das?
Zunächst mal muss ich sagen, ich habe Glück. Also ich habe super Mitarbeiter, das stimmt. Ich bin auch total glücklich damit. Ich freue mich, wenn ich morgens in die Praxis komme und die Gesichter sehe. Wir sind auch irgendwo zu einem gewissen Grad eine kleine Familie, die auch aufeinander achtet und guckt, dass es den Leuten gut geht. Ist dann aber auch wieder ein Thema. Wir bräuchten natürlich auch mehr. Wir haben, ich finde, ich mute meinen Mitarbeitern auch viel zu. Und ich würde gerne das auch auf mehr Schultern verteilen. Aber das ist eben auch bei dem Thema, gute Mitarbeiter heute zu finden, ist wirklich, wie jeder weiß, unheimlich schwierig. Leute mit Eigenengagement, wie ich es habe, Leute, die mitdenken. Man hat den Eindruck, dass sich da auch in unserer Gesellschaft so viel ändert, dass man nicht hinterherkommt, weil ich manche Dinge gar nicht mehr nachvollziehen kann. Mhm. Als Arbeitgeber ist man heute gefragt, zunächst mal was zu bringen. Und wenn man Glück hat, funktioniert es dann. Mhm. Und wenn man Pech hat, eben nicht. Es ist nicht so wie früher, dass der Arbeitnehmer sich bewährt und dann entsprechend gewünscht ist und mehr Geld bekommt. Das hat sich komplett gewandelt. Das ist gerade umgekehrt. Ja. Und was ich, sag mal, ich glaube, wir sind sehr authentisch. Das ist, denke ich, wichtig, weil ich nicht Spiele mitmache. Also es soll hier jeder bekommen, was er will. Das ist bei uns auch transparent, solange er es sich auch verdient. Und so sehe ich mich auch. Ich nehme auch nur das, was ich verdient habe. Und das ist auch so eine Einstellungssache. Was tue ich dafür? Wir machen Praxisausflüge, wir gehen mal Abendessen, wir haben nette Stunden, wo wir uns unterhalten, egal ob es jetzt eine Feier ist zu Weihnachten oder im Sommer mal grillen oder was ich an sonstigen Dingen noch mache, ich unterstütze meine Mitarbeiter, um sie auch zu binden mit beispielsweise einer privaten Gesundheitsvorsorge, sodass sie da entsprechende Möglichkeiten haben. Ich überlege mir jetzt gerade, was ich wenig halte, sind Betriebsrenten. Da können Unternehmen oder kleine Praxen kaputt gehen. Mhm. Aber zumindest, dass man sich darum kümmert, dass sie ein bisschen Geld für die Zeit nach der Arbeit haben. Ja, also da gibt es auch Möglichkeiten. Das ist aber nicht oder würde ich jetzt nicht machen, nur des Scheines wegen, sondern es muss wirklich den Leuten was bringen.
Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür.
Ja, ich meine, jeder weiß ja, keiner kann einem sagen, was im Renteneintrittsalter wirklich auf einen zukommt, geldtechnisch.
Absolut, also ja, das ist auch das, wieder die Unsicherheit.
Da ist, glaube ich, dass der Punkt der Sicherheit, die man noch mit reinbringt zusätzlich, sicherlich eine gute Motivation auch zusätzlich. Vielleicht.
Ja, doch, ich denke schon. Also ja. Es muss fair ablaufen. Mhm. Wir haben zum Beispiel seit jeher extrem hohe Personalkosten. Also wenn ich unsere Bilanzen anschaue, auch im Vergleich zu Kollegen, wenn ich bin in einem Benchmark, wo wir uns vergleichen, da bin ich grundsätzlich, wenn man es jetzt rein prozentual sieht, haben wir immer die höchsten Anteile für Personalkosten. Und das ist auch okay für mich, weil wenn man gute Leute will, muss man die auch bezahlen. Nur sind wir jetzt an der Grenze, wo wir diese Gehälter, die zum Teil nach außen oder von außen gefordert werden. Und da finde ich, wird auch viel Ungutes gemacht. Ja, in den sozialen Medien wird postet der eine dem anderen, ja, ich kriege aber so viel, unter dem würde ich jetzt nicht mehr anfangen. Und überhaupt, das ist sehr individuell. Das halte ich für nicht gut, dass diese Entwicklungen da sind. Weil das bedeutet im Endeffekt, dass es Unzufriedenheit schürt. Und es gehört das Gehalt dazu, das ist klar. Es gehören aber auch viele andere Dinge dazu. Und ich finde, wir haben einen sehr schönen Beruf, mal grundsätzlich. Egal, ob man jetzt Arzt ist, ob man Prophylaxekraft ist, ob man in der Assistenz ist oder die Herausforderungen der Abrechnungen bewältigen muss, wie auch immer. Ich denke, man muss die Kirche im Dorf lassen. Ja, und wenn man so hört, diese Forderungen, die auch von außen auf einen eindringen, wir können nicht mehr groß mithalten. Also ich kann keine weitere deutliche Lohnsteigerung bei mir verkraften, weil dann verdiene ich nichts mehr. Also irgendwo ist dann auch eine Grenze gegeben. Das ist ein Thema.
Das heißt, wenn du auf der einen Seite noch Mitarbeiter suchst, ist das dann eher, dass sie dann auch noch weitere Leistungen dann abdecken? Oder was? Oder wen suchst du eigentlich gerade?
Wir könnten noch jemanden brauchen für die Prophylaxe,
okay.
Das auf jeden Fall, aber finde jemand wirklich Qualifizierten, und das ist auch so ein Thema, da wird viel bezahlt für Leute, die eigentlich keine wirklich richtig profunde Ausbildung haben, die halt ein bisschen Zähne polieren und so weiter, aber die kein grundsätzliches Verständnis für Parodontaltherapie haben und darum geht es. Ich brauche niemanden, der etwas rumpoliert und dafür verlangen wir dann Geld, was den Patienten nicht unbedingt so wahnsinnig viel bringt. Ich brauche Leute, die indikationsbedingt ihre Behandlung machen. Und die ist immens wichtig, vielleicht das Wichtigste, was wir dem Patienten mitgeben können. Und das ist halt auch wieder so, dass solche Leute schwierig zu finden sind. Und die Situation ist, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn man jetzt jemanden einstellt, der kommt vielleicht mal zum Probearbeiten, dann sind entsprechend hohe Forderungen im Raum. Dann bedient man die, man nimmt die Person auf, investiert viel. Wir müssen in der Regel dann schauen, dass die Person auf den aktuellen Stand kommt und müssen also weiter investieren in die Person. Und mir fällt häufig die Selbstreflexion. Was kann ich wirklich? Wo will ich hin? Und ich denke immer, die Motivation sollte sein, so sage ich mein ganzes Leben, dass nur das bezahlt werden kann, was ich auch beherrsche. Und deshalb ist es eine grundsätzliche Motivation in allem, was ich tue, wirklich gut zu sein. Dann kann ich das Geld dafür verlangen. Und so sollte es eben im Angestelltenverhältnis auch irgendwo sein. Dann investiert man in die Leute, dann sind sie häufig überfordert, weil sie da nicht mitkommen und eigentlich von sich meinen, sie sind ja gut und die anderen verdienen ja auch so viel und dann wird es schwierig. Das heißt, man driftet dann aus verschiedenen Gründen immer mehr dazu ab, oberflächlicher zu arbeiten. Hauptsache, die Dinge sind erledigt, Hauptsache, man kann die Rechnungen stellen, hat aber nicht das richtig gut herausgeholt. Also mir fehlt häufig die Qualität. ja, das wirkliche Können. Anderes Beispiel, wir stellen jemanden ein, meine Mitarbeiterinnen sind gefordert, sie assistieren und in der Regel ist der Eintrag gemacht, das wird direkt am Arbeitsplatz eingegeben, also auch die Abrechnungsposition, die Dokumentation und derselben. Damit sind viele total überfordert. Viele beherrschen den PC nicht und das kann man alles lernen und das muss man natürlich auch fördern und unterstützen, aber bei vielen fehlt die Bereitschaft. Also ich glaube, wir haben immer mehr Anspruchsdenken bei uns und nicht unbedingt den Gedanken, was kann ich beitragen oder was macht mich wirklich wertvoll.
Ich fand es spannend, als wir, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon her, als hier den Filmdreh bei dir hatten, die Recruiting-Filme, da waren wirklich zwei, die eigentlich im Rentenalter waren.
Ja, richtig. Die sind immer noch da.
Die sind immer noch da. Ja. Und das fand ich super, weil als wir sie gefragt haben, deine Nachbarin, glaube ich, ne?
Ja, genau, das beispielsweise. Sie ist erst also im Ruhestand quasi, dann hat sie bei uns angefangen zu arbeiten.
Mhm. Und das finde ich spannend, weil sie sagte, ja, ich kann nicht meinen Mann den ganzen Tag ertragen.
So. Ja, stimmt. Ja,
und ich muss sagen, ich habe auch irgendwie Bock zu arbeiten.
Richtig, und das hat sie.
Und, und das fand ich irgendwie total bemerkenswert. Das von jemandem zu hören, der einfach eigentlich schon in Rente ist, zu sagen, nee, ich mach weiter. Das hat irgendwie, das macht auch irgendwie Mut. Also es gibt da auch die, die sagen, ich habe Bock dazu.
Ja,
und
ja,
deswegen mache ich das.
Übrigens stimmt es nicht ganz. Ich habe jetzt gerade noch mal reflektiert. Wir hatten eine Prophylaxekraft, die auch quasi im Rentenalter war. Mhm. Und sie ist mittlerweile, also arbeitet sie nicht mehr.
Ja.
Aber wir sind nach wie vor eng verbunden. Sie kommt immer wieder zu Besuch oder wir machen auch mal in der Freizeit was zusammen. Also sie arbeitet nicht mehr da, aber meine Nachbarin tatsächlich. Und wenn du dir jetzt überlegst, ich denke, das ist auch eine Einstellungssache. Wir haben jetzt ja keine Namen genannt, dann kann ich das vielleicht so zum Hintergrund sagen. Sie hatte, das ist natürlich jetzt etliche Jahre her und war damals viel problematischer. Sie hat früh eine Tochter bekommen, war alleinerziehend in der Zeit damals, hat nebenher trotzdem eine Ausbildung eben zunächst zur Krankenschwester gemacht, hat sich dann später hochgearbeitet, im ganz anderen Bereich gearbeitet, eher Verwaltung, hat auch sehr gut verdient. Sie hat alles immer durchgepusht. Das sind Menschen, die beißen und die beklagen sich nicht. Sie arbeiten. Und das ist so ein bisschen, aber natürlich auch mit Verstand. Also sie hat die Dinge gemacht, weil sie auch das Soziale im Arbeitsumfeld schätzt. Für sie wie für die anderen. Sie müsste nicht arbeiten. Das Geld, also es war jetzt nicht das Thema, dass sie noch was dazu verdienen müsste, sondern es war einfach das, dass sie sagt, ich muss was tun.
Ja, ich habe Bock.
Ich habe Bock, genau.
Das hat sie mich damals auch wirklich gesagt. Ich habe Bock zu arbeiten.
Und nach so einem Leben, da könnte man jetzt ja auch sagen, dieses Leben war extrem anstrengend und nicht immer sehr einfach. Mhm. Aber das ist halt auch die Frage, wie nehmen wir das Leben? Und wir rutschen alle so ein bisschen ab ins Beklagen und ich sage immer auch selber, hat man ja auch die Probleme, denkt man hat auch immer auch mal keine Lust, aber meine Motivation ist das zu sagen, wir gehören zu den, ich schätze jetzt mal 2% der Weltbevölkerung, denen so gut geht, wie es uns geht. Ja, also von der gesamten Weltbevölkerung gehören wir zu den ganz wenigen, die diese Freiheit leben dürfen. Jetzt egal, ob jemand ein paar Euro mehr oder weniger im Monat verdient. Und trotzdem ist Deutschland das Land der sich beklagenden Bevölkerung. Wir sind unglücklich. Ich verstehe das nicht so ganz. Ja, ich bin dann froh um solche Menschen, die sagen, Arbeiten gehört zum Leben. Mir tut es wirklich leid, wenn ich Menschen kennenlerne, die einen Job machen, den sie eigentlich nicht mögen. Das bedeutet ja, dass sie während der Berufszeit den Großteil ihrer Zeit für irgendetwas. Und das ist das Wertvollste, was wir haben. Wir alle haben nur limitiert Zeit, egal wie viel Geld und sonst was da ist. Das Hauptproblem ist die Zeit. Und die verschwenden jetzt ihre Zeit für einen Job, den sie nicht mögen. Und also das merke ich bei dir auch. Du bist hochmotiviert, du hast Spaß, du hast Bock, du machst dein Ding gern. Und das ist wichtig und so ist es bei mir auch. Und ich denke, das ist auch wichtig für den Erfolg. Ich habe zwei Söhne. Ich habe ihnen schon immer gesagt, mir ist es völlig egal, ob sie Abitur machen oder dasselbe. Ich halte auch nichts von dieser Entwicklung bei uns, dass jeder Abitur braucht, dass jeder studieren muss. Es geht vielmehr darum, dass die Menschen was machen, wo sie gut sind, wo sie sich wohlfühlen, was sie gerne machen. Dann ist der Erfolg auch da. Und nicht Titel sammeln oder Ausbildungen sammeln oder was auch immer.
Nee, am Ende glaube ich auch, dass alles, was handwerklich ist, wieder eine Blütezeit bekommt, weil jeder braucht letzten Endes, also was wir quasi, ich glaube bei mir, ich weiß noch, erstes Semester, ich habe BWL studiert. Mhm. So, ein Semester BWL. Und ich saß in einer Aula, das ist ein Riesengebäude von der Universität Gießen. Und da waren 600 Leute neben mir. Mhm. Und ich habe nicht verstanden, für was ich das studiere. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der keine Ahnung hat, für was ich das hier mache, neben den anderen 600 Leuten. Mir war klar, ich muss da raus. Ich habe das Semester nicht zu Ende gemacht. Ich habe gesagt, ich habe Lust auf Fotografie, ich habe Lust auf Kreativität. Ich studiere das jetzt. Mhm. Egal, was andere um mich herum sagen, die sagen, das ist eine brotlose Kunst, da musst du ja Passbilder machen. Egal, ich studiere das jetzt und sehe dann weiter. Und viele haben gesagt, das ist doch bescheuert, warum machst du das? Mach doch BWL, Betriebswirtschaft, es wird immer gesucht. Ja, ich weiß jetzt, worin ich gut bin. Ich weiß genau, was ich mache und was meine Wirkung ist. Und ich habe immer noch Bekannte aus dem Studium, die nicht wissen, was sie können. Die haben ihren Bachelor gemacht, ihren Master, dann noch einen Steuerberater. Dann war er Wirtschaftsprüfer geworden. Und dann hat er gesagt, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Also der hat, ich weiß nicht wie viele Jahre, 12 Jahre oder so, hinter sich geschmissen, um dann was anderes zu machen. Und ich immer dachte, da war ich früher dran. Und ich glaube, dass alles, was so Handwerk angeht, wiederkommt. Und ob das Elektrik ist, das wird immer gebraucht.
Absolut, sehe ich genau gleich.
Und dann ist auch egal, welchen Schulabschluss. Mhm. Schick die Leute in die Lehre. Dann lernen die, wie das Leben funktioniert und die Hände zu benutzen. Und ich glaube, das wird viel mehr wert sein, als zu wissen, wie ein Taschenrechner funktioniert. Das muss genau. Natürlich am Ende auch so sein.
Sehe ich genau so. Kann ich genau bestätigen. Ich habe in BWL das Vorstudium gemacht in Augsburg. Mhm. Und habe gemerkt, das ist nichts für mich, weil ich eigentlich mit den Händen arbeiten wollte. Von Anfang an wollte ich eigentlich gerne in die Medizin, habe es mir aber nicht zugetraut, weil ich dachte, das kann ich mir alles gar nicht behalten und so. Und irgendwann kam ich dann auf Zahnmedizin, während ich BWL studierte, und habe dann eben das Studium abgebrochen und habe zunächst mal bei einem Zahntechniker gearbeitet und dann damals noch Medizinertest gemacht und so weiter und habe dann eben Zahnheilkunde studiert. Mal davon abgesehen, ich kenne viele Menschen, auch wie du sagst, negativ wie positiv, die wissen nicht im Alter natürlich von 20 Jahren, was sie wirklich werden wollen. Manche wissen das, viele nicht. Mit 30 Jahren nicht. Ich kenne aber auch, und das sind mit die super interessante Leute, die wissen mit 50 eigentlich noch nicht, wo sie nächstes Jahr arbeiten werden. Das kann so oder so sein. Okay. Das können ja die sein, die völlig frustriert sind, die tun mir leid, weil die haben dann eben doch den falschen Beruf gewählt offensichtlich. Und andere sagen, ich bin völlig offen für alles. Und wenn jetzt, das sind die interessanten Typen eigentlich. Und die kommen auch immer irgendwie durch. Also ganz konkret ein Beispiel von einer extrem talentierten Frau, was das Soziale und die Kommunikation angeht. Mich würde es nicht wundern, wenn sie im nächsten Jahr was völlig anderes macht. Aber es wird immer gut sein. Ja, das können die Leute auch. Also ich glaube auch, dass das Leben wandelt sich. Man muss auch flexibel sein. Und man sollte rechtzeitig dann reagieren, wenn man erkennt, dass man eigentlich nicht richtig ist.
Das und nicht durchziehen bis auf Biegen und Brechen, um dann festzustellen, richtig, dass ich ja eigentlich total unglücklich in dem bin, was ich mache. Ja.
Steuerberater hast du erwähnt. Mein Vater sagte immer, werd Steuerberater, du verdienst immer Geld. Du verdienst immer Geld. Dann hatte ich damals zu meinem Vater gesagt, ich schätze Steuerberater, also ich brauche auch einen. Aber das ist wieder das Fatale und das sehe ich auch heute so. Ich sagte damals zu meinem Vater, weißt du, ich verstehe nicht in was, und das ist viele Jahre her, ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass wir in einem Land leben, wo wir Akademiker dafür bezahlen müssen, dass wir überhaupt unsere Steuern bezahlen können.
Ja, ich kenne einige Ärzte, mit denen ich, also Gießen ist ja bekannt für BWL und Medizin. Mhm. Und einige aus meinem Bekanntenkreis haben tatsächlich Medizin studiert. Und die sind, ich glaube, zwei sind in die Niederlande ausgewandert. Der eine ist nach Schweden, der andere in die Schweiz. Ja, und ist tatsächlich, da wird noch richtig Geld verdient. Aber die haben gesagt, ich gehe doch nicht hier. Ich will doch nicht hier am Chirurgtisch 12 Stunden ackern ohne Pause, um dann zu sehen, wie meine Frau sich von mir trennt, wenn es zu spät ist. Und das ist, so. Das ist genauso ein Bild, was sich sehr oft leider bestätigt hier. Und da muss ich was tun. Also mal nicht nur auf die Ärzte, sondern auch grundsätzlich im gesamten Gesundheitswesen muss ich da was ändern. Ja. Ein anderes Beispiel, ein Freund von mir, ich will nicht sagen, wo der jetzt ist, der ist auch ausgewandert und der hat gesagt, er zahlt 6% Steuern und wenn er essen geht, kann er sein Essen absetzen. Das ist ein Traum. Ich schaue genau, was ich essen gehe, weil ich grundsätzlich mein Essen nicht absetzen kann. Das Essen meiner eingeladenen Person kann ich absetzen. Da fängt er, die guckst schon an. Gehen wir mal essen. Dann lade ich dich ein und du mich.
Genau. Super. Aber wie, schau mal, wie pervers ist das eigentlich?
Ja.
Es gab von Alters her, gab es, also selbst als also den Menschen nicht gut ging oder als es ihnen dann besser ging, aber es gab immer eine Regel, den Zehnten. Den zehnten Teil hat man eben bezahlen müssen an Steuern. Und das war im totalitären System. Mhm. Und heute, also wenn man jetzt mal wirklich überlegt, wir zahlen heute 50%, wenn es ganz blöd läuft, oder eigentlich ja noch mehr, weil wir zahlen ja
Lohnsteuer,
Mehrwertsteuer, ja. Wir zahlen die Lohnsteuer, wir zahlen ja überall Steuern. Und wenn du Eigentum hast, wird das nochmal laufend besteuert, wie Grundsteuer oder wie auch immer. Mhm. Also irgendwo, das ist nicht normal.
Was und wenn du dein Haus vererbst an deinen Sohn, zahlt er auch nochmal Steuern.
Genau, und da will man jetzt gibt es ja irgendwelche Bestrebungen, dass das ja also so sein soll, dass ja vielleicht sogar mal in diesem Land Erbschaft gar nicht mehr so existieren soll, also nur ein geringer Betrag und der Rest verfällt dann quasi an die Gemeinschaft. Da sind wir wieder bei diesem sozialistischen Gedanken. Ich finde das wirklich bedrohlich. Welche Motivation hätten wir dann noch überhaupt, irgendetwas aufzubauen?
Ja.
Ich finde diese Bestrebungen sehr schwierig. Deutschland wird immer mehr zu einem Land, das gut ist für Menschen, die nicht arbeiten wollen. Und wenn man jetzt überlegt, wie wir in der Welt zumindest bis vor kurzem noch gesehen wurden, für was Deutschland steht, warum die Leute gesagt haben, wir wollen deutsche Produkte, wir vertrauen deutschen Produkten. Und das war weltweit so. Und das Interessante noch, egal wo das war, weil wir hatten kein Problem mit dem Araber, der in Deutschland gekauft, also die hatten kein Problem mit uns. Die Amerikaner haben da genauso bei uns gekauft, ja, weil die Produkte gut waren. Und wir waren politisch eigentlich für jeden weltweit neutral. Egal, ob man in den Osten, in den Westen, in den Süden geht, überall waren unsere Produkte gefragt und für die Leute politisch okay. Kein anderes Land mit diesem Exportvolumen hatte diese Vorteile. Die Amerikaner sind eingeschränkt. Wenn die Israelis etwas exportieren, wollen es die Araber nicht. Also die Politik spielt da ganz arg rein. Wir hatten enorme, das ging mir überhaupt erst mal auf, diese Gedanken, als ich in Nordafrika Fortbildungen gehalten habe. Das war super interessant, da bin ich so zufällig reingerutscht. Und das hat meinen Blickwinkel da etwas verändert. Und auch das, wie wir wahrgenommen, wie wir wertgeschätzt werden als Deutsch, man vertraut uns, weil die Produkte gut waren. Vor allen Dingen gesteuert durch den Maschinenbau. Das hat sich so entwickelt. Und dann auch in der Medizin und auch in der Implantologie beispielsweise, deutsche Implantate waren gefragt. Und das geht so langsam alles kaputt und das finde ich verdammt
schade. Gibt es noch deutsche Implantate eigentlich?
Kaum noch. Die meisten sind mittlerweile aufgekauft. Ja. Ja, also die Investoren dahinter sind vorwiegend Amerikaner.
Ja.
Ja.
Und die Produktionen sind, glaube ich, größtenteils im Ausland verlagert.
Produziert wird noch viel hier in Deutschland.
Ja?
Ja, ja. Okay. Titanverarbeitung, Präzision, Drehmaschinen und so weiter, das wird noch gefragt hier in Deutschland. Es gibt Keramikimplantathersteller in Deutschland tatsächlich. Manche Entwicklungen laufen hier noch. Und es wird Verlagerungen fanden statt, aber es wird auch noch viel hier produziert. Aber die Firmen an für sich, also die größeren, die in Deutschland entstanden sind, die sind nicht mehr in deutscher Hand.
Spannend,
gell? Also ja, und jetzt, wenn man sieht, wie wir uns selber ins Knie schießen, ich hatte ja gesagt, so Deutschland ist ein Land für gut für Leute, die nicht arbeiten wollen, wegen der Sozialleistungen und so weiter. Aber es ist ein problematisches Land geworden für die Leute, die wirklich vorankommen wollen und laufend Fallstricke dann in den Weg gelegt bekommen. Mhm. Und wer soll das dann bezahlen? Also eine soziale Gesellschaft kann nur dort und damit leben, dass irgendwo auch Geld hereinkommt oder eben entsprechend Wohlstand erzeugt wird, sodass das möglich ist.
Ja.
Wenn wir diejenigen vertreiben, die bereit sind, das ja auch mitzutragen, aber die so arg belasten, dass sie irgendwann sagen, nein, wir machen das nicht mehr, dann wird es problematisch.
Bist du ein wertschätzender Mensch?
Ich denke schon. Sonst denke ich, hätte ich nicht die Mitarbeiter. Also ich bin denen gegenüber sehr wertschätzend. Die könnte aber immer mehr sein. Manches an Wertschätzung geht unter im Alltag, wenn man selber den Kopf voll hat, wenn man mal eben auch einen Tag hat, der nicht so gut ist, dann mit sich selber beschäftigt ist, geht natürlich auch die Wertschätzung unter. Aber ein guter Chef ist sicherlich derjenige, der nach seinen Mitarbeitern schaut, über die Arbeitsverpflichtung hinaus und sie auch spüren lässt, dass sie viel Wert haben. Und darüber hinaus glaube ich, dass sehr wichtig ist, dass man dazu beiträgt, dass die Menschen in einem Umfeld gefördert werden, dass sie weiterkommen. Also das ist etwas, was ich versuche, dass ich meinem Umfeld etwas bringe. Wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, wo ich gewisse Talente erkenne, dann schaue ich, dass sie in dem Bereich auch weitergebildet werden. Wenn ich sehe, dass sie gewisse Probleme haben, vielleicht auch gar nicht den Job betreffen, sondern mit ihrer Persönlichkeit, mit der Familie oder sonst was, dann versuche ich dort zu helfen. Und das macht das Gemeinsame aus. Das bringt jeden weiter.
Das ist wie Santiago, der arbeitet noch hier.
Ja, natürlich, Gott sei Dank, das ist unser wichtigster Zugang.
das fand ich spannend, als wir das Recruiting-Video gedreht haben mit ihm. Der kam ja nach Deutschland, hatte kein Wort gesprochen.
Ja.
Und ihr habt gesagt, dann lernt ihr auch mit Spanisch. So.
Ja, gut, das hat nicht funktioniert. Ich kann kein Spanisch.
Aber ich fand es irgendwie auch schon trotz allem sehr bemerkenswert, dass auf ihn geguckt wurde. Weil er ist ZFA, ne?
Ja, genau. Er hat die Ausbildung bei uns gemacht und ist ein wahnsinnig integrer, ehrlicher, toller junger Mann. Ich bin immer wieder begeistert. Wir hatten es heute schon und der spielt super Fußball übrigens. Das ist auch richtig gut.
Du auch?
Nee, ich spiele total schlecht. Also ich spiele bei so alten Herren ab und zu mal, wenn ich rechtzeitig aus der Praxis komme. Da habe ich ihn mitgenommen, halt auch so, um ihm einfach Anschluss zu bieten. Und er spielt da. Ich habe da nur noch zugeschaut. Santiago und der Ball, die waren irgendwo, aber da hatte ich nichts mehr zu melden. Nee, ja. Ich spiel nicht gut Fußball, aber es macht Spaß, da mal mit den Leuten Sport zu machen. Das ist okay. Ja,
ja, ich finde es aber echt auch es hat das Bild, was ich von euch gehört habe, nochmal bestätigt, als ich die Geschichte von Santiago gehört habe, dass hier jeder so willkommen ist und im Team wirklich geschaut wird, dass die Person integriert wird, Freiraum bekommt, sich entwickeln kann. Und ich glaube, das ist diese Wertschöpfung, die dann zum Tragen kommt, wenn man gemeinsam als Team richtig rockt.
Ja.
Und aber trotz allem die Freiheit lässt, sich weiter zu verbessern und sich weiter zu entwickeln und immer ein Stückchen besser zu werden. Und das fand ich total schön beim Recruiting, dass er hatte auch diesen spanischen Akzent und wie er da vom Herzen gesprochen hat, dass man hier willkommen ist, auch wenn man die Sprache nicht spricht. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, aber es geht ja schlussendlich um den Menschen. Und er ist jetzt das Paradebeispiel für Leute. Wir hatten zum Beispiel wahnsinnig Probleme für ihn, das Visum hier durchzubekommen. Und er ist ja eine wertvolle Person. Also wir wissen nicht, was wir ohne ihn machen würden. Er ist wirklich zu einem ganz zentralen Mitarbeiter geworden. Und ihn überhaupt hier unterzubekommen und eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, dann eben das Bleiberecht zu bekommen für ihn.
Und also, dass er hier arbeiten darf wahrscheinlich.
Ne? Ja, also, ja. Also wenn schon jemand, da muss man auch sehen, wie funktioniert das System eigentlich. Wir nehmen Unmengen an Menschen auf. Und diejenigen, die wir ganz dringend brauchen und die wirklich eine Bereicherung für uns sind, da wird es schwer. Ja, das ist irgendwie schräg. Also so sind meine ganzen Erfahrungen jetzt über die letzten Jahre, wo ich dann manchmal dastehe und sage, ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, wir haben hier in der Praxis für den Umbau haben wir ein Jahr auf die Baugenehmigung gewartet. Da geht es nur darum, eine Wand rauszumachen in die Nachbareinheit. Die ist nicht tragend, die Wand. Also nichts Problematisches. Wo leben wir? Also einfach das ist, machen. Das ist, ja, das ist dann die Konsequenz.
Ja.
Also ja, schwierig. Schwierig. Aber nochmal zurück zu Santiago. Er ist ein ganz toller Typ und ich wünschte, wir hätten nochmal 5 davon. Und das ist auch richtige Integration, weil er will integriert werden. Er will die Sprache lernen, die Kultur, an der Kultur teilhaben. Und er ist sehr intelligent. Er hat studiert zuvor. Er hat Musik studiert und als auch abgeschlossen. Er hat viele Talente. Er ist grundehrlich. Er ist total offen. Und dazu kapiert er unheimlich schnell, wenn wir neue Arbeitsabläufe oder dasselbe haben, ist er unheimlich schnell drin, eine tolle Auffassungsgabe. Also das sind Menschen, die sind eine absolute Bereicherung. Wie gesagt, da geht es nicht darum, woher die kommen. Es geht ja darum, wie leben wir hier zusammen und das in ja. gegenseitigem Einverständnis und so, dass wir uns weiterbringen.
Frank, vielen Dank. Das war ein schöner Einblick. Mit Höhen und Tiefen, aber es ist trotz allem sehr, sehr spannend und ich glaube, du sprichst vielen deiner Kollegen aus der Seele.
Ja, das wäre schön. Dann müssen wir ein paar Dinge ändern. Dann wird es auch wieder gut.
Vielen Dank. Ich danke dir. Wir sehen uns. Bis dann.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Wenn euch die Inhalte gefallen, dann habt ihr nicht viel zu machen. Erzählt anderen Menschen davon und liked uns und folgt uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Johannes von Medizinliebe. Ciao.